Ich habe aber dieses Denken irgendwie nie gehabt, weil ich sofort, wirklich von der ersten Sekunde, fand ich eben genau diese Eigenschaft von der Kräutermedizin so spannend, dass es nicht nur 2-in-1 ist und nicht nur 5-in-1 und nicht nur 20-in-1, sondern dadurch, dass wir mit hochkonzentrierten Vielstoffgemischen mit dosisabhängiger Wirkung zu tun haben. Also eindeutig pharmazeutisch nachgewiesen ist die Wirkung von sehr, sehr vielen ätherischen Ölen. Und wenn ich so viele Inhaltsstoffe in einem Produkt drin habe, wie in den ätherischen Ölen, manchmal sind es ja über 100, dann kann ich natürlich auch erwarten, dass sie unterschiedliche Wirkungen haben.
Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromapflege und Aromatherapie aus dem Hunsrück. Und wir sitzen quasi auf heißen Kohlen und hoffen, dass, wenn dieser Podcast jetzt ausgestrahlt wird, freitags wie immer um 18 Uhr, ihr kennt das ja schon, alle zwei Wochen, dann hoffen wir, dass wir sagen könnten, wenn wir es live machen würden, unser Buch ist da, yeah, mit Verspätung, aber es soll jetzt tatsächlich ja am 20. kommen und dann hätten wir heute den 22. und wir packen, packen, packen und euch Bücher schicken.
Juhu, wie die kichernden Hühner haben wir uns eben drauf gefreut. Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann. Ja, herzlich willkommen in dieser aktuellen Sendung.
Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
Ja, heute kannst du uns mal wieder über die Schultern hören bei ganz vielen Fragen. Wir haben noch nicht mal unsere Liste heute so richtig angeguckt, weil es sind inzwischen schon wieder so viele Fragen gekommen. Einige können wir schnell abhaken und auf irgendwas verweisen und einige beantworten wir ausführlicher. Aber das spart uns viel Tipperei, weil bei uns ist im Moment so, so viel los. Und an dieser Stelle möchten wir auch bitten, ja, gerne erstmal bei allen unseren Medien suchen, also bei über 110 Podcast-Sendungen und bei 600, 700, 800 Blogtexten und einfach immer die Suchfelder bemühen. Vielleicht bleibt uns dann ein bisschen mehr Zeit, um andere Sachen zu machen.
Ja, wir haben eigentlich noch ganz schön viel in der Planung, weil unser Onkoratgeber ist jetzt demnächst ausverkauft und wir müssen überlegen, was tun wir nun? Machen wir einfach einen weiteren Druck oder überarbeiten wir das Ganze noch mit neuen Erkenntnissen und neuem Wissen? Und dazu benötigen wir tatsächlich Zeit, weil das macht sich nicht von selbst. Die KI macht es noch nicht für uns.
Das möchte ich auch gar nicht, ganz ehrlich.
Nein, überhaupt gar nicht, das wollen wir nicht. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr Öle bei irgendwelchen Herstellern kauft, egal wo, egal bei welchen, und habt dann aber spezielle Fragen dazu, wie könnt ihr die anwenden, dosieren und welche Rezepturen hätten wir dazu, dann bitten wir euch doch bei den Herstellern direkt anzurufen, also dort, wo ihr das Öl oder die Öle gekauft habt oder, wie gesagt, unsere kostenlosen Seiten, Blogbeiträge, Podcasts, Bücher, man kann auch in Bücher reinlesen, bevor man sie kauft, überall gibt es Musterseiten, erstmal dort zu schauen. Und genauso ist es auch mit Telefonaten. Meine Handynummer ist mittlerweile auch überall bekannt, wie ein bunter Hund. Ihr könnt die auch gerne nutzen, um zu telefonieren und dürft euch freuen, wenn ich Zeit habe, im Moment dran zu gehen, weil hier brennt wirklich die Hütte. Ich arbeite im Moment für 3. Und es ist nicht immer möglich, dass ich ans Telefon gehe und ich kann dann auch nicht zurückrufen. Es ist einfach so, dann müsstet ihr einfach nochmal probieren. Das wäre meine Bitte.
Und dazu passt ja auch noch die Frage, ob jemand Öle von nur einer Marke benutzen kann? Ich habe das zuerst gar nicht kapiert.
Genau, es gab die Frage einer jungen Mutter wohl, die eine Mischung für ihr Kind machen möchte und sie war unsicher, ob sie jetzt auch Öle von unterschiedlichen Marken kaufen darf. Also sprich, ich sage mal ein Beispiel, das eine Öl von Primavera, das andere von Farfalla und das nächste wegen mir von Ushadi. Und ja, wir versuchen das immer so ein bisschen bildlich zu machen, Jane, du hattest eben so ein nettes Beispiel.
Ja, so nach dem Motto in der Küche. Also ich habe das Olivenöl von Alnatura oder von, keine Ahnung, Bertolini oder wie die da in Italien heißen. Darf ich jetzt meine Oliven und meine eingelegten Gurken und meine Tomatensoße, darf ich die jetzt von anderen Firmen kaufen oder muss ich dann auch von der gleichen Firma kaufen? Oder natürlich ist das Gleiche auch bei Kosmetik. Ich habe meine Augencreme von Nivea. Muss ich jetzt alles von Nivea kaufen oder so? Ne? Also auf die Idee käme ja niemand. Also irgendwie fand ich die Frage ganz erstaunlich, aber okay.
Aber das war hypothetisch, dass deine Augencreme von Nivea ist jetzt, oder?
Oh ja, meine ist von Hauschka und von Farfalla. Die Hauschka ist fast alle und die nächste ist von Farfalla. Diese wunderschöne Iris-Augencreme. Ich liebe
Nur um
sie.
den nächsten Fragen schon vorzubeugen, welche Augencreme von Nivea benutzt du denn?
Ja, es wird dann verbreitet. Die Zimmermann benutzt Nivea-Augencreme. Boah, das könnte ich gar nicht. Also, boah, ich habe kürzlich so eine fast Bio-Creme gekauft, mit, ja, so ganz irisch mit Algen und was weiß ich was. Und dachte ich, ja, es interessiert mich mal. Klang irgendwie ganz interessant. Und wenn ich die abends einreibe, auftrage, dann habe
Ist
ich
am nächsten
morgens,
Morgen da.
ja, so habe ich morgens so ein ganz pappiges Gefühl im Gesicht, so.
Ja, die hat sich gut. Das war bestimmt eine Gesichtsmaske. Du hast es
Ja, so ein
verwechselt.
bisschen,
Das
ja, so ein
hättest
bisschen
du
fühlt sich.
abwaschen müssen.
Ja, so ein bisschen fühlt sich wirklich an. Also, wann immer ich von Naturkosmetik so ein kleines Klitzebein, ein kleines Seitenschrittchen mache, kriege ich dann meistens die Krise. Meine Haut ist da, glaube ich, schon zu verwöhnt von den guten Bio-Goodies.
Aber da fällt mir auch noch was wirklich ein, was mal tatsächlich auch mal gut zu unserem Thema passt, nämlich die ja, blaue Dose mit der weißen Schrift, um den Namen jetzt nicht nochmal zu nennen. Die haben mal eine Zeit lang, vor nicht allzu langer Zeit, Werbung gemacht. Ich gucke so wenig Fernsehen und schon gar keine Werbung, dass ich nicht weiß, ob das noch aktuell ist, dass ihre Creme jetzt neuerdings aus einem frauengeförderten Projekt mit Shea-Butter stammt und haben das so gehypt und in den Himmel gehoben, wo ich mir so gedacht habe, Leute, wollt ihr die Menschen veräppeln? Denkt ihr, die sind alle blöd? Erstens mal ist Shea-Butter in der Naturkosmetik schon immer ein Thema, weil es eine gute Grundlage für Cremes und Salben und so weiter ist. Und zum anderen muss man wissen, dass das Sammeln der Shea-Nüsse und das Herstellen der Shea-Butter immer ein Frauenprojekt ist. Das wird ausschließlich von Frauen gemacht. Männer geben sich mit dieser Art von Arbeit nicht ab. Die stehen daneben. Ich habe mal einen Film gesehen im Original von der Bioherstellung. Die stehen daneben und gucken zu. Aber Frauen machen diese ganze Arbeit. Also das ist jetzt nichts Besonderes, dass man da ein Frauenprojekt unterstützt, sondern es ist tatsächlich die Arbeit von Frauen.
Ja, traditionell ist es einfach so, ne? Genau.
Genau. Ja, aber noch nette Feedbacks, ja, das sollen wir dann noch mal
Ja,
rein.
genau, die Feedbacks, also genau, die sind so nette. Eine bezieht sich ja auf unsere letzte Sendung.
Genau, die würde ich einfach mal vorneweg schon mal nehmen, weil das dann gut den Bezug zum letzten Mal
Ja.
schafft. Liebe Jane, liebe Sabrina, ich danke euch beiden sehr für eure Folge. Also es ging um die Folge wo wir über die Sendung mit den Science Cops gesprochen haben. Als ich den Podcast der Science Cops gehört habe, ich mag die sehr und finde toll, was die machen, flackerte nur mein inneres Feuer. Ich habe so meine Probleme mit Esoterik bzw. religiösen Ritualen, aber das ist eine andere Geschichte. So war ich bis heute irritiert und schwankend in meiner Anwendung. Ich bereite gerade eine Schulung vor, mein Vortrag litt darunter für das Fertigstellen. Heute brennt wieder mein Feuer für diesen Fachbereich, denn ihr habt mich wieder gefestigt. Beim Hören der Jungs war ich schon am Hadern, ob ich diesen zurückmelden soll, dass diese nicht gut recherchiert haben. Wollte aber genau so eine Rückmeldung den großen Namen in diesem Fachbereich, nämlich euch, geben. Ich bin euch sehr dankbar und freue mich immer, von euch zu hören oder zu lesen. Liebe Grüße.
Nett.
Ja, und das andere Feedback, ich muss mir die Schrift hier mal so ein bisschen größer machen, ich bin echt alt geworden.
Rück deine Brille mal gerade.
Oder so, liebe Sabrina, liebe Iliane, die Welt der ätherischen Öle interessiert mich sehr und ich beschäftige mich intensiv damit. deshalb bin ich so froh, dass ich mich für das Aroma-Basis-Seminar anmelden konnte. Ich habe ganz viele Bücher von euch mit Begeisterung gelesen, höre euren Podcast rauf und runter und habe schon einige Rezepte mit Erfolg und großer Freude angewendet. Nicht nur meine Kinder, 16, 13 und 9 Jahre alt, werden mit den Ölen versorgt. Vorgestern fragte mich eine Kollegin, ob ich für ihre Schwester auch so einen gut riechenden und erfrischenden Roll-on mischen könnte. Meine Auswahl an ätherischen Ölen wächst immer weiter. Smiley. Und jetzt freue ich mich wahnsinnig auf das Basisseminar. Ich bin Lehrerin für Sonderpädagogik und arbeite in einer kleinen Dorfschule in der Inklusion. Mein besonderes Steckenpferd ist es, den Kindern Achtsamkeit als Voraussetzung für ein entspanntes Lernen durch viele verschiedene Methoden näher zu bringen. Beispielsweise lernen die Kinder verschiedene Atemtechniken kennen, genießen den Klang der verschiedenen Koshis und Klangschalen, erleben Fantasiereisen und Klangmassagen, wenden Klopftechniken und kinesiologische Übungen an. Es gibt so viele tolle Übungen, die man hier in der Kürze gar nicht aufzählen kann, und ätherische Öle lieben die Kinder. Zu Beginn einer Stunde können sie sich einen Duft aussuchen. Wir haben im Augenblick ca. 8 Düfte zur Verfügung, wenn sie möchten. Und sie möchten immer. Es ist schon erstaunlich, sie wählen nicht nur süßliche Düfte. Einige Kinder haben sogar einen persönlichen Duftanker, den sie in ihrem Riechstift immer dabei haben. Eure Bücher und Rezepte geben mir bei der Anwendung gute Hilfe. Doch ich glaube, dass eine Fortbildung und ein persönlicher Austausch sehr bereichernd ist und mir noch mehr Sicherheit im Umgang mit den kostbaren Ölen gibt. Einen ganz herzlichen Dank für euer Engagement und dafür, dass ihr eure Begeisterung mit uns Interessierten teilt. Es gäbe noch so viel zu schreiben, aber es würde den Rahmen, glaube ich, sprengen. Ich freue mich richtig auf das Seminar. Herzliche Grüße.
Wow, kommt immer wieder mal, ne? So was ganz, ganz Langes, das ist so nett, ja. Vielen, vielen Dank.
So schön, wenn man so ausführt und so toll, was diese Kinder lernen dürfen, ja. Also so neben dem, was den Schulalltag ja oft für Kinder nicht so schön gestaltet und gerade in den heutigen Zeiten und nach den ganzen Schulschließungen, die ja jetzt auch neuerdings erkannt wurden, ein Fehler waren. dass Kindern wirklich so eine Möglichkeit gegeben wird. Das finde ich echt, echt sehr bereichernd.
Ich denke, das ist auch so wichtig, dass dieser Sinn, der ja sonst gar nicht beachtet wird, als hätte man keinen Riechsinn, als hätte man keine Nase, als würde man keine Emotionen nach dem Riechen von irgendwas haben. Es wird in unserer Gesellschaft ja immer noch komplett ausgeblendet. Das ist also manchmal, finde ich, stehe ich fassungslos davor. Und damit wird den Kindern ja wie noch ein extra Sinn, wie ein extra Kanal zugestanden sozusagen. Toll.
Also ich hatte heute eine Kundin im Geschäft, die kam rein und kannte die Produkte von Primavera, auch diese neue Körperpflegeserie, die im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr rauskam, und kannte die beiden zitrusartigen Körperöle und Lotions, hat sie geschenkt bekommen und wollte sich gerne wieder Nachschub jetzt kaufen. Und dann roch sie so an ein paar Sachen und plötzlich bricht sie in Tränen aus.
Oh, Wahnsinn.
Und ach, mir geht's gerade so schlecht, ich habe so Probleme gesundheitlich, komme gerade aus der Klinik, mein Rücken ist kaputt und meine Schulter ist kaputt. Und also so richtig, was die Düfte, das Riechen da, ohne dass wir wirklich über andere Sachen gesprochen hätten, außer dass sie sich jetzt gerade hier was raussucht und sie sich nicht entscheiden konnte, was da dann plötzlich passiert. Ich weiß gar nicht, was los ist. Und dann fing sie wirklich zweimal an, richtig zu weinen.
Wow.
Ja, also die Düfte sind echt erstaunlich. Es ist einfach so schön, wie Menschen sich plötzlich öffnen und merken, oh, da steckt doch noch so tief, tief in mir was drin irgendwie.
Ich glaube, da verlinken wir wieder einmal auch für die neueren Podcast-Hörer und Hörerinnen das Buch von Professor Dr. Bettina Pause, weil da kann man das alles wissenschaftlich begründet auch nachlesen. Also das ist jetzt eben, das hört sich ja, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, so ein bisschen nach, keine Ahnung, Spinnerei oder da ist jemand überempfindlich oder so an. Und dieses Team an der Uni Düsseldorf hat das so sensationell erforscht und auch so gut verständlich beschrieben. Also ich sage dann immer wirklich, dieses Buch ist Pflichtlektüre.
Unbedingt, finde ich auch.
Ja.
Und ich finde es auch so wichtig, dass man, selbst wenn man so viele Baustellen hat, und ich merke es ja auch, man wird älter und es werden mehr Baustellen. Das ist unweigerlich so. Das ist einfach dem Alter geschuldet. Ich hatte heute auch ein nettes Gespräch mit jemandem, die ein bisschen älter ist als ich. So zwischen uns, denke ich, vom Alter her, die dann gesagt hat, ja, dann habe ich jetzt, dann habe ich die Probleme, dann fängt es jetzt an, meine Knöchel werden dicker, dann habe ich Probleme mit der Blase, ich schlafe einfach schlecht. Und dann habe ich so gesagt, es ist auch wichtig für uns Frauen, dass wir, wenn die Kinder groß sind, einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit für uns haben und mehr auf uns eben auch schauen und Selbstfürsorge betreiben, gerade wenn man jahrelang ganz fürsorglich mit der Familie umgegangen ist. Und dann sagt sie so, ja, und jetzt, dann hat man die Kinder groß und dann kommen die Eltern, um die man sich kümmern muss. Und dann habe ich gesagt, ja, und umso wichtiger ist es, dass man sich in der Zeit auch besonders pflegt. Ja, und dann hat man das und dann hat man das. Und dann habe ich gesagt, aber ich glaube, das alles nennt man irgendwie einfach auch Leben.
Ja,
genau. Es gehört zu unserem Leben dazu. Ja, es ist einfach Leben. Was ist Leben sonst?
Naja, genau. Und das wird in unserer Kultur halt so ein bisschen vernachlässigt. Also immer Leistung und Schaffen und andere und was weiß ich. Und das ist unanständig, wenn man sich um sich selber kümmert. Aber ich finde es halt ganz wichtig, dass jeder sich seine kleinen Inseln schafft. Und wenn es halt nur mal eine schöne Badewanne ist, oder manche Leute sagen, ich gehe dann halt mal 10 Minuten auf Toilette und egal, meditiere oder lese was oder was auch immer. Einfach diese ganz kleinen Inseln, die einem gut tun, sind so wichtig. Und die kann man ja mit Düften relativ gut schaffen. Also da könnte man ja im allerschlimmsten Fall tatsächlich mit einem Lieblingsroll-on mit unserer Schwester Esther oder mit einem anderen Seelenduft, könnte man wirklich sagen, ich gehe jetzt mal 3 Minuten ins Bad und benutze diesen Roll-on so, wie er mir gut tut und atme mal ein paar Mal tief ein, vielleicht am Fenster und okay, dann geht es wieder weiter. Also die Inseln müssen natürlich auch zum Leben passen. Und ich denke, 2, 3 Minuten oder 5 sind besser als gar nichts.
In jedem Fall. Aber die auch ganz bewusst dann zu machen.
Ja, genau, ganz genau. Das ist halt auch schon wichtig. Ja, die muss, also so wie es halt auch viele Leute mit der Zigarette machen. Also ich denke, dieses ungute Zigarettenritual, dass man das quasi ummünzt auf irgendwas, was wirklich gut tut. Also es könnte ja auch sein, dass man dann dabei einen gesunden Apfel isst oder so und dann sich selber klar macht, jetzt, das ist jetzt meine kleine Insel und ich tue mir jetzt gerade was richtig Gutes.
Weißt du, was bei mir der Renner ist, wenn die Leute kommen und wollen jetzt, gerade jetzt, wenn das Wetter wieder so zwischen heiter, wolkig und super trist daherkommt, die sagen, wir wollen jetzt endlich Frühling und es muss jetzt bunt sein und ich will was Frisches. Unsere Mischung Sonnenschein oder Sonnenschein auf Knopfdruck, die ist der Hammer. Ich komme gar nicht mehr hinterher, mit der nachzubestellen. Die haben wir jetzt als Raumspray. Und dann stand ich letztens da und habe mir die Mischung Sonnenschein so wie so ein Dekolleté-Spray so auf meinen Pulli gesprüht. Und dann sagt mein Mann, Sabrina, das ist ein Raumspray. Und dann habe ich gesagt, nein, Niki, das ist Alkohol mit ätherischen Ölen. Ja, also so, das ist wie ein Parfum. Also Parfum ist auch nichts anderes als Alkohol und im besten Fall mit naturreinen ätherischen Ölen, nicht mit synthetischen Produkten.
Ja, das ist ein absolut super, super Hinweis, weil es gibt so merkwürdige Unsicherheiten, dass auch ob man sich ein ätherisches Öl, was als Lebensmittel deklariert ist, ob man sich das auf die Haut auftragen darf. Da muss
oder
ich
als Bedarfsgegenstand, da ist ja die immer besonders groß, weil wir dann diese komischen Zeichen eben da drauf haben.
Ja, okay, da kann ich ja die Unsicherheit noch verstehen, weil diese blöden Zeichen sind ja gesetzlich vorgeschrieben und da können sich die Firmen auch auf den Kopf stellen, die müssen das machen. Also es gibt natürlich immer diese Behauptungen.
Ja, als Gegenstand zulassen.
Ja.
Oder sie entscheiden sich für die teurere Zulassung, es als Kosmetikum zuzulassen.
Oder eben als Lebensmittel. Also da ist den Firmen auch im Prinzip kein Spielraum gelassen. Wenn sie sich fürs eine entscheiden, müssen halt Zeichen oder Daten oder was auch immer drauf sein. Aber ich finde es da halt erstaunlich, wenn ich jetzt ein Öl habe, was als Lebensmittel deklariert ist. Oder wir haben ja auch Hydrolate von der Doris Karada, die als Lebensmittel deklariert sind. Also ich habe
Hydrolate nicht mehr bei Doris. Nee. Ah, nicht mehr. Kosmetikum. Früher
ah,
waren.
Ah ja, okay. Aber ich frage mich ja in der Küche auch nicht, wenn ich irgendwie kleckere und da ist ein bisschen Butter auf meinen Ärmel oder auf meinen Arm gekommen, kriege ich ja nicht auch einen Schreck. Oder manchmal hat man früher bei so Entzündungen hat man sich Quark auf entzündliche Stellen gerieben und man weiß ja inzwischen auch wirklich, was diese Proteine im Quark machen, wie die Hitze bei Entzündungen aus dem Gewebe ziehen. Also Quark ist eigentlich Medizin, aber natürlich ist es in 100% aller Fälle ist es als Lebensmittel deklariert und trotzdem darf ich es auf meine entzündete Haut drauf tun, wenn es für mich okay ist und ich keine Allergie gegen Milchprodukte habe.
Jetzt weißt du auch, warum es in Krankenhäusern so ungesundes Essen gibt, weil Nahrung ist eigentlich Medizin und die müssten es dann als Medikamente zulassen und deshalb machen sie ungesundes Essen.
Ach so.
Naja, Nahrung ist quasi Medizin und Nahrung, es gibt ja so einen schönen, ganz uralten Spruch von irgendeinem uralten Arzt oder Naturheilkundler, der sagt, Nahrung soll eure Medizin sein. Also mit Essen ist schon mancher Mensch auch gesund geworden.
Ja.
Also die schöne Hühnerbrühe, die hatte schon ihren Sinn. Und das habe ich auch mal gelernt bei der Maria Kettenring. Hatte ich mehrfach das Vergnügen zu kochen. Die hat auch früher in meiner Schule das mal unterrichtet mit den ätherischen Ölen und überhaupt gesund zu kochen. Und wir haben ja sogar eine Aufzeichnung, eine Webinaraufzeichnung mit ihr. Es ist total spannend, sich das auch mal anzuschauen. Und die hat auch mal, ich habe zu ihr gesagt, ja, warum kochen wir jetzt dann dieses Gemüse hier stundenlang? Ja, da ist auch nichts mehr drin dann. Und dann sagt sie, doch, das ist halt ein Unterschied. Wenn du die Vitamine willst, dann dünstest du ein Gemüse möglichst kurz. Möchtest du aber Mineralien haben aus dem Gemüse, dann brauchen lange, bis sie aus den Fasern rausgelöst sind und dann muss es richtig lange, stundenlang gekocht, geköchelt werden. Und wenn du krank bist, brauchst du eben nicht die schnell verfügbaren Vitamine, sondern eher muss dein Mineralienhaushalt aufgefüllt werden.
Und ja, deshalb super Beispiel.
Halt so eine Brühe.
Ja, super Beispiel, genau. Mhm. Naja, also ich habe gerade in den letzten Tagen, wo ich mit mehreren sehr, sehr alten Menschen zu tun hatte, habe ich versucht, den gemeinsamen Nenner rauszufinden. Warum sind die so alt und ziemlich rüstig allesamt, also alle über 80 und sogar über 90. Und es war wirklich, ich habe noch mit jemandem darüber unterhalten, es war wirklich eindeutig, glaube ich, gut, es sind jetzt nur 5 Paare, aber ich finde es schon spannend, dass die sich so gut gehalten haben. Das Geheimnis ist, sie ernähren sich gar nicht so gesund, aber sie kochen jeden Tag frisch. Also sie kochen, also es kann manchmal auch irgendwas sein, was man vielleicht als ungesund bezeichnet, aber es ist immer alles frisch und ohne raffinierte Lebensmittel und so weiter. Ich war da so ein bisschen auch erschrocken, weil ich dachte, ist unsere Nahrung, die ja keine Lebensmittel mehr sind, was wir so fertig kaufen, ist das tatsächlich noch schlimmer, als wir so denken. Also das sieht fast danach aus. Ja, mhm. Nahrung als Medizin ist so ein ganz eigenes Thema.
Das ist ein eigenes Thema und dennoch machen wir ja oder bekommen wir aus vielen dieser vermeintlichen Nahrungsmittel ja auch ätherische Öle, nämlich aus den Kräutern. Und Kräutern, Gewürzen zum Beispiel. Und wir haben, also ich versuche das den Menschen auch immer nahe zu bringen, die Menschen, unsere Vorfahren, die haben nicht mit Kräutern und Gewürzen gekocht, weil das hip war und weil es modern war, dass man halt eine Riesenauswahl von sämtlichen exotischen Kräutern und Speiseölen in der Küche hatte, sondern weil die einen Zweck und einen Sinn darin gesehen haben, zum Beispiel das Verdauungsfeuer anzuregen oder Blähungen, mit Kümmel Blähungen entgegenzuwirken oder unser viel geliebter Lebkuchen, von dem wir auch schon oft gesprochen haben, der mit entsprechenden Gewürzen aromatisiert ist, um dass der Fettstoffwechsel zum Beispiel angekurbelt wird, wenn man fettreich isst. Und die Inder kochen ja heute noch so, deren Gewürzvielfalt ist ja so spannend und die setzen zum Beispiel bei der Vorspeise andere Gewürze ein, die schon mal die Verdauung quasi vorbereiten, als bei der Hauptspeise. Und dann im Nachgang gibt es nochmal etwas, damit zum Beispiel der Mundgeruch nicht so stark ist mit dem Kardamom. Und den Kardamom kann man wirklich, die Kapseln, die kann man so schön öffnen und die kleinen Samen rausmachen und kauen und lutschen, hilft da so ein bisschen Übelkeit entgegen. Das zeigen wir zum Beispiel auch in unseren Kursen ja auch immer ganz praktisch, dass unsere Vorfahren nicht mit Hilfe von vielen Studien und weil es modern war, gerade so gekocht haben und gelebt haben, sondern weil es ja gesund war, gesund gemacht hat, gesund erhalten hat und weil es zum Überleben beigetragen hat.
Ja, genau. Und da sind wir dann gleich bei einer der Fragen zum Thema Fenchel. Gab es jetzt diverse, auch unterschiedlich formulierte Fragen, unter anderem, wie ist das mit Fenchelöl oder auch Anisöl, die beide Anethol enthalten, bei Tumoren? Dazu haben wir uns schon auch mehrfach geäußert und im Öle-Lexikon auf meiner Website habe ich jetzt den Fenchel-Artikel nochmal ganz ausführlich ergänzt, weil die EMA, die European, wie heißt die, Medicine Agency, glaube ich, die macht gerade wieder pünktlich jedes halbe Jahr, gibt es da eine Kampagne, sagen wir mal so. Das ist zwar schon länger am Brodeln, aber irgendwie wird es, oder ist es jetzt, glaube ich, Anfang März nochmal eine Runde offizieller geworden. Es gibt also eine Warnung, dass zum Beispiel Kinder bis 4 Jahren kein Fencheltee mehr trinken, weil der ist krebsauslösend. Diese Ablenkungsmanöver, da fange ich schon wirklich an zu stottern, die gehen mir echt so auf den Senkel, weil die wirklichen Gefahren, wir kommen immer wieder als Beispiel auf das Beispiel Fructosesirup, der schon bei Kindern Leberzirrhose verursachen kann und all diese schlimmen Umweltschäden und die Hormone in den Abwässern seit den 60er Jahren, all das ist egal und wird als normal und Gott gegeben, einfach so verschwiegen und dann jedes halbe Jahr wird irgendwas verboten. Und zu dem Schlechtmachen und dem Gefährlichmachen des Basilikums gesellt sich jetzt also dann Fenchel. Und die Leute werden natürlich dann verunsichert, gerade die jungen Eltern. Also wer mag, kann diesen, wir verlinken den Fenchel im Öle-Lexikon, kann sich das ausführlich nachlesen. Ich habe auch ein paar Links reingetan zu der EMA und zu anderen, also wo dieses Thema ein bisschen besprochen wird. Es ist wirklich mal wieder so ein sehr unerfreuliches Thema. Da muss man sich selber seine eigene Meinung bilden und auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Irgendjemand hat auch mal ausgerechnet, die Menge, die wir so mit einem normalen Fenchel-Tee-Konsum oder weiß nicht mehr, was er noch aufgeführt hat, die ist dann 800 Mal geringer als die Versuchstiere, denen man synthetischen Fenchel beziehungsweise noch nicht mal das ganze Fenchel-Produkt, welcher Art auch immer, sondern das böse Molekül Methylchabicol oder auch Estragol genannt, füttert man diesen armen Ratten per Zwangsernährung, weil es so eklig schmeckt, steht auch dabei. Ratten würden sowas nie freiwillig fressen und schon mal gar nicht jeden Tag und schon mal ganz überhaupt nicht überdosiert. Und wenn sie dann nach vielen Wochen oder Monaten Leberkrebs kriegen, ach nee, na sowas. Ne? Und die Menge, die bei uns Menschen aufgenommen wird, selbst wenn wir Fans von Fenchel sind, die ist also mehrere hundertfach geringer. Also es ist einfach, wenn man ein kleines bisschen nachdenken kann und sich so nach und nach diese Verbote oder diese Warnungen anhört, dann kann man sich auch schon denken, woher der Wind weht, wenn man noch denken kann.
Ach, weißt du, da geht mir echt fast manchmal die Hutschnur hoch. Dann hast du ein Lebensmittel, wo du genau weißt, was für ein Schrott da drin ist, also Nahrungsmittel, was für ein Müll, Farbstoffe. Wir haben ja in dem einen Podcast mal über die Farbstoffe gesprochen und über diese ganzen E-Nummern und diese vielen gesättigten, hochverarbeiteten Lebensmitteln und die Zuckern und alles. Und du weißt genau, wie ungesund das ist. Und dann gibt es Lebensmittel, jetzt hat die Stiftung Ökotest, glaube ich, Nudeln, Bio-Nudeln getestet. Wie schlecht die zum Teil abgeschnitten haben, wie pestizidverseucht die sind. Nudeln, ja, Nudeln, eins der einfachsten Lebensmittel, Nahrungsmittel überhaupt. Ja, und dann heißt es, ja, aber die Grenzwerte werden ja eingehalten. Ja, aber was ist denn mit den Menschen, die da, was weiß ich, ein halbes Pfund Nudeln essen, dann noch ein verseuchtes Brot und dann noch ein Lachs mit ganz viel Antibiotikum. Wie summiert sich das denn auf? Keiner schreit da mal und sagt, hier müssen wir mal Einhalt gebieten. Jetzt ist man dabei und entwickelt ein neues Glyphosat-Nachfolgeprodukt.
Ach toll, ja, super.
Frage ich mich, was kommt da jetzt? Das kennt dann kein Schwein, das ist nicht erforscht, im Grunde genommen, zumindest nur von den Firmen, die es auf den Markt bringen. Und dann nach 10 Jahren schreien wieder alle, weil es so hochgiftig ist. Es ist einfach, und da hätte ich dann vielleicht noch genau was dazu passend, nämlich die Sache mit dem Granatapfelsamenöl.
Ach nee, ja, stimmt.
Ja, das ist nämlich auch was, ja. Wir haben jetzt einen Rückruf bekommen, was heißt jetzt, vor zwei, drei Wochen. Genau, von der Ölmühle Solling. Wir müssen das Granatapfelsamenkernöl sofort aus dem Programm nehmen, müssen den Verkauf stoppen. Ich dachte, oh, um Himmels Willen, da gibt es eine Verunreinigung. Nein, also die Ankündigung war erstmal Verkauf stoppen. Es gibt neue Etiketten. Granatapfelsamenöl wird in Zukunft nur noch als Kosmetikum verkauft. So, und 3 Tage später kommt dann nochmal eine, die haben wahrscheinlich schnell reagieren müssen, schnelle Mails rausgeschickt, weil die werden sonst mit hohen Strafen ja auch belangt. Und dann kommt eine Mail mit einer Erklärung. Und die möchte ich mal kurz vorlesen, um das mal sacken zu lassen, was der Grund ist. Liebe Kundinnen, liebe Kunden, im Zusammenhang mit unserem Produktangebot möchten wir Sie über eine Entwicklung im Bereich der Lebensmittelregulierung informieren. Gemäß des EU Novel Food Katalogs gilt das Granatapfelkernöl als neuartige Zutat. Nach den aktuellen Bestimmungen ist der Verkauf dieses Öls als Nahrungsergänzungsmittel oder Lebensmittel ohne die erforderliche Zulassung nicht mehr gestattet. Dahingehend wird das Produkt zukünftig bei uns als Kosmetiköl eingestuft. Das hat zur Folge, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter und so fort. Und zwar hat diese Organisation entschieden, dass das so kommt, weil, jetzt muss man sich das auf der Zunge zergehen lassen, weil das Granatapfelsamenöl vor 1997 nicht als Lebensmittel in ausreichender Menge in Umlauf war. Das ist der Grund. Es gibt keinen Verdacht, dass das giftig wäre, schädlich wäre oder sonst etwas.
Meine Güte, hört ja mein Kopf schütteln, es quietscht schon. Dann müssten ja die Völker wie die Türken, die viel Granatapfelsamenkerne kauen und auf ihr Essen streuen und sicherlich auch das Öl anwenden, die müssten ja genauso wie die Römer und Italiener schon ausgestorben sein, die dauernd Fenchel und Basilikum essen. Also ja. Wo soll das bloß noch hinführen?
Ja, also es ist eine Sache, die kann man sich nicht vorstellen. Und zwar, also genau, hier steht dieser Satz. Wie Sie möglicherweise wissen, regelt die europäische Novel Food Verordnung die Einführung neuer oder bislang in der UE nicht traditionell verzehrte Lebensmittel auf dem Markt, also weil es nicht traditionell verzehrt wird. Diese Vorschrift bestimmt, dass ein Produkt nur dann als Lebensmittel verkauft werden darf, wenn es vor dem 15. Mai 1997 in einem nennenswerten Umfang in der EU für den menschlichen Verzehr genutzt wurde. Und da das bei Granatapfelsamenöl nicht der Fall war, stuft man es nicht mehr als Lebensmittel ein. Darf nur noch als Kosmetikum deklariert verkauft werden.
Unfassbar.
Ja. Jetzt frage ich mich, was machen wir denn jetzt, wenn es auf die Haut kommt? Schreien, ins Bad rennen und es abwischen? Ja. Oder, nee, wenn wir es aus Versehen an die Lippe bekommen?
Oder? Ist das nicht in meinem Lippenpflegestift drin? Muss ich den jetzt wegwerfen? Oh Mann. Ja. Okay. Dann kühle ich mich jetzt mal ganz doll mit Nana-Minze.
Oh, das ist eine gute Idee. Hätte ich jetzt auch mal vorgeschlagen. Die riecht ja auch viel schöner als die Pfefferminze.
Ja, genau. Also, da kam eine Frage. Passt auch so ein bisschen zum Granatapfelsamenöl und hormonelle Wirkung bezüglich, ob man 0,5% Nana-Minze in ein Kühlgel tun kann für Schwangere. Weil da ist ja Carvon drin. Carvon ist eins der Ketone und wir differenzieren die Lehre über die Ketone, Monoterpin-Ketone und Sesquiterpin-Ketone und so weiter, in unseren Kursen sehr, sehr differenziert, aber das scheint nicht überall bekannt zu sein. Und ich habe dann aber zurückgefragt, aber da ist doch kein Menthol drin. Also Nana-Minze kühlt kein bisschen. Also warum macht man die dann rein, wenn man sich auch noch unsicher ist? Also wir weisen da auf unser Webseminar über die Chemotypen hin. Minze ist nicht gleich Minze. Menthol haben wir tatsächlich nur in zwei Minzen und in der Pfefferminze und in der Ackerminze. Und es ist kein Menthol in der besagten Nana-Minze, die wiederum ist ganz eng verwandt mit der Krause-Minze und dem Spearmint. Und es ist auch kein Menthol in der Bergamott-Minze und es ist auch kein Menthol in der Flohminze. Also ja, auch wieder mal so ein Aufruf, bitte immer genau hinschauen. Und erstens ist im Öle-Lexikon mittlerweile für über 140 Öle so eine ganz grobe Zusammenfassung der Inhaltsstoffe. Wer es ganz genau wissen will, der schaut dann entweder in mein Fachbuch oder schaut in das Fachbuch von Professor Wabner. Oder ich glaube, die Inhaltsstoffe sind auch in dem Buch von Dorle Hamm und der Margret Demleitner. Also wir haben ein paar deutschsprachige Fachbücher auf dem Markt. Also wer es genau wissen will, schaut dann bitte da rein. Und ja, es hört sich so gemein an, aber ich denke, Nachdenken hilft meistens ziemlich gut.
Ja, und ich würde auch sagen, dass mir die Nana-Minze für eine Schwangere vielleicht sogar noch ein bisschen heikler wäre als die Pfefferminze unter Umständen.
Ach, je nachdem. Ja, aber 0,5.
Aber wenn man es nicht schluckt und so, dann ist alles okay. Ja.
Weil dieses Carvon, das ist ja auch im Kümmelöl drin und Kümmelöl war Ewigkeiten fürs Babybäuchlein auch gedacht.
Und das ist ja fast nur Carvon drin.
Ja, ja, genau. Und also eins hat das linksdrehende, das andere hat das rechtsdrehende Carvon. Und da kenne ich sogar zwei extreme Fehlanwendungen bei Babys mit ganz extrem hochdosiertem und einmal sogar noch nicht mal verdünntem Kümmelöl, das arme Baby. Aber es ist nichts passiert. Und deswegen, also klar, wenn es unbedingt sein muss, 0,5 Spearmint oder Nana-Minze ist okay. Aber wenn das Ziel ist, zu kühlen, dann bringt das Öl nichts. Ich kann ja auch nicht jetzt bei einer Erkältung ein Öl nehmen, also ich will Schleim lösen und dann sage ich mir auch, nö, diese schleimlösenden Inhaltsstoffe sind doof, ich will es der erkälteten Person irgendwas völlig anderes geben. Man muss ja immer gucken, was ist mein Ziel und was mit welchem Öl will ich mein Ziel erreichen. Und ich kann eben, wenn bestimmte Inhaltsstoffe überhaupt nicht enthalten sind, kann ich vielleicht manche Ziele dann eben nicht erreichen. Also man muss tatsächlich ein bisschen wissen und man muss ein bisschen nachlesen. Das bleibt einem einfach nicht erspart.
Ich bekomme ja immer von der Schmerzklinik die Patienten, die dann kommen und möchten sich das, was sie dort an Aromapflegeprodukten genießen dürfen bei ihren unterschiedlichen Schmerzen. Es gibt da 7 verschiedene Mischungen auf der Station. Dann kommen sie immer mit ihrem Rezeptzettel und sagen, die Sachen brauche ich alle. Ja, im besten Fall verstehen sie, dass sie die einzeln kaufen und auch selber mischen, weil ich das nicht darf. Und sie verstehen, lernen auch von mir, dass es wichtig ist, dass wenn man chronische Schmerzen hat, dann auch irgendwann anfängt, Eigenverantwortung zu übernehmen und für sich selbst jetzt etwas tut und Selbstpflege betreibt. Und dann, ich habe eine schöne Sitzecke und dann sage ich immer, setz dich bitte erstmal dahin. Die kriegen dann einen Block und einen Stift. Und für was brauche ich das? Dann sage ich, ja, sie kaufen jetzt jede Menge Öle bei mir ein. Und es wäre doch schade, wenn sie nicht wissen, für was sie die noch nutzen können. Und die gehen noch für andere Sachen, ja. Und dann gucke ich mir immer ihre Rezeptur an, die sie dann hatten in der Klinik. Und dann sage ich zu denen, also sie haben da eine Rezeptur, da ist jetzt, meinetwegen in einer Rezeptur ist, glaube ich, Majoran, Eukalyptus, Rosmarin und Lavendel drin. Und dann sage ich zu denen, die Rezeptur können sie auch nehmen, zum Beispiel, wenn sie mal einen Husten haben oder erkältet sind. Ja, aber das ist doch eine Schmerzmischung.
Oh Mann.
Ja, das ist, glaube ich, wieder so dieses Ding, eine Schmerztablette nimmt man, wenn man Schmerzen hat, aber die nimmt man nicht, wenn man Husten hat. Aber zu verstehen, dass die ätherischen Öle einfach was ganz anderes uns bieten, dass das eigentlich sensationell ist. Und das verwirrt die oft, aber die gehen dann total begeistert raus. Letztens waren 2 Frauen zusammen da, da sagt die eine zur anderen, jetzt haben wir doch hier noch einen Kurs gehabt sogar.
Oh, wie nett. Schön. Ja, also dieses Denken ist, also ich habe dieses Denken komischerweise nie gehabt, obwohl ich in so einem schulmedizinischen Haushalt groß geworden bin. Ich weiß, das Wort Schulmedizin sagt man nicht mehr. Also normale heutige Medizin herrschte in unserem Haushalt und damit wurde ich auch als Kind ausreichend bombardiert. Ich habe aber dieses Denken irgendwie nie gehabt, weil ich sofort wirklich von der ersten Sekunde fand ich eben genau dieses, diese Eigenschaft von der Kräutermedizin so spannend, dass es nicht nur 2-in-1 ist und nicht nur 5-in-1 und nicht nur 20-in-1, sondern dadurch, dass wir mit hochkonzentrierten Vielstoffgemischen mit dosisabhängiger Wirkung zu tun haben. Also eindeutig pharmazeutisch nachgewiesen ist die Wirkung von sehr, sehr vielen ätherischen Ölen. Und wenn ich so viele Inhaltsstoffe in einem Produkt drin habe, wie in den ätherischen Ölen, manchmal sind es ja über 100, dann kann ich natürlich auch erwarten, dass sie unterschiedliche Wirkungen haben. Und wir Menschen, wir sind ja kein lineares Wesen. Bei uns ist ein riesiges, kleines, ja, wie so ein Uhrwerk aus ganz, ganz vielen Zahnrädchen. Und oft ist es halt wirklich so, die Heilung geschieht nur, wenn ich das unterste Zahnrädchen irgendwie wieder geölt kriege. Dann kann vielleicht ein 3 Stufen weiter seiendes Zahnrädchen auch wieder in die Gänge kommen. Und scheinbar, da passt wirklich das Wort scheinbar mal endlich richtig, tue ich nur etwas für die eine Sache und plötzlich entsteht noch was völlig anderes oder heilt sich irgendwas anderes. Und das ist eben dieses Wort, dieses geheimnisvolle Wort ganzheitliche Heilung. Manchmal muss ich am kleinen Zeh irgendwas reparieren, damit dann mein Nacken wieder ordentlich funktioniert. Das ist eben unsere Ganzheitlichkeit und das spiegelt sich halt in diesen Vielstoffgemischen, die nun mal unsere Öle sind, total wider. Also ich glaube, wenn man möchte, wenn man mit sowas Komplementärem, es müssen ja nicht nur die ätherischen Öle sein, dann ist es halt ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass wir eben auf einem völlig anderen Feld sind, auch mit einer völlig anderen, also mit einem anderen Menschenbild sozusagen. Wir beide, wir können ja gar nicht anders als so ganzheitlich denken, weil das ist einfach unser Wunsch und unser Ziel und unser Innerstes und überhaupt. Ne? Ja. Und das finde ich ganz wichtig, wenn man mit ätherischen Ölen anfängt, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und also in diesem Bereich drehen sich ja leider auch ziemlich viele Fragen, dass jemand noch, ja, man kann wirklich sagen, 0,0 Ahnung hat. Und verstehe mich nicht falsch. Ich erwarte nicht, dass jemand geboren wird und dann schon so eine Erfahrung hat wie wir. Man kann sich das Wissen genauso wie wir aneignen und auch noch so gut wie ohne auswendig lernen, haben wir uns das angeeignet. Man muss es nicht wissen. Aber ich finde, wenn man zum Beispiel andere behandeln möchte, seine Kinder behandeln möchte zum Beispiel, dann muss man, aus meiner Sicht zumindest, muss man die Grundlagen können, man muss kennen und können, man muss wissen, wie man verdünnt und womit man verdünnt und wann und auf welche Weise man aufträgt. Es tut mir leid, solche Fragen tun mir schon irgendwie weh. Das ist jetzt wirklich nicht böse und nicht arrogant gemeint, sondern egal, was man macht, ne, man geht ja auch nicht hin und kauft ein Motorrad und denkt dann, oh, ich fahre jetzt Motorrad und ich kann jetzt alles selber reparieren von einem Tag auf den anderen, sondern in jedem Beruf, in jedem Hobby muss man erstmal ein gewisses Grundlagenwissen sich aneignen. Und das fehlt bei uns leider recht häufig.
Ja, ich finde es aber auch so schön, wenn man sowas gelernt hat und sowas kann. Und wenn es nur, in Anführungsstrichen, und das nur meine ich jetzt wirklich eher ironisch, im eigenen Umfeld ist, weil was ist denn schöner, als im eigenen Umfeld Menschen zu helfen, die einem nahestehen? Und wenn ich das Wissen dazu habe, das macht mich doch auch sicher und das gibt mir doch auch was. Mich nährt das unglaublich, wenn ich Dinge weiß. Und das merke ich auch immer wieder, wie viel ich davon auch so gerne, wirklich gerne auch weitergebe. Heute waren mehrere Kunden im Laden, die dann so kommen, also ich habe da ganz viele Baustellen, ich brauche dann dafür da was und dafür was. Und dann muss ich ganz klar sagen, also ich bin nicht für diese Einzelkomponenten da, um die anzuschauen. Ich bin ja auch kein Arzt und ich bin kein Therapeut, sondern ich bin eigentlich da, um einmal zu schauen, was ist denn mit Ihnen? Wie geht es Ihnen denn? Also so im Ganzen, so nicht das Einzelne, sondern den Mensch als Ganzes zu betrachten. Und dann fängt man wirklich mit den Düften erstmal an und dann kann man immer so Nebentipps geben, wie zum Beispiel heute, die eine Frage dann auch kam, Oder jemand kommt noch ganz schnell, es war eigentlich schon Feierabend, in den Laden. Hallo, ich bin's, kann ich noch reinkommen? Ja, klar, können Sie noch reinkommen. Ich war gerade drüben in der Apotheke, ich habe eine Blasenentzündung, die haben gesagt, ich soll mal herkommen, Eukalyptus kaufen. Und ja, und dann ist klar, ja, Eukalyptus-Blasenauflage ist super bei einer Blasenentzündung. Sie hat es auch beschrieben, sie hat Schmerzen, es brennt und sowas. Ich kann sie da therapeutisch nicht beraten, aber ich kann sagen, ja, die Literatur sagt es auch und ich als Aroma-Autorin darf eben auch sagen, wir beschreiben das so und so. Nur um da schon mal so ein bisschen jetzt auch das Therapeutische rauszuholen. Und dann hat sie einen Eukalyptus geholt und da habe ich gesagt, wir haben hier auch noch die tollen Eukalyptusblasenauflagen von Wachswerk. Die kann sie zwischendurch, auch wenn sie sich bewegt, mal auflegen. Und da haben wir so ein bisschen gesprochen. Da habe ich gesagt, naja, aber wie sieht es denn aus? Kommt das öfters vor, dass du eine Blasenentzündung hast? Ach ja, in der letzten Zeit und die hängt, die ist jetzt auch schon lange da und so. Und dann denke ich immer schon einen Schritt weiter, wo ich so denke, es gibt ja auch einen Grund, warum ist das jetzt so? Ja, also zum einen, da gibt es Gründe, mit denen kenne ich mich nicht aus. Ich weiß, dass die Organe auch eine emotionale Beziehung zu uns haben. Und dann habe ich aber auch noch mal so gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Könnte es sein, dass vielleicht die Vaginalflora nicht okay ist, dass es dadurch immer wieder Keimen möglich gemacht wird, auch diese Eintrittspforte zu nutzen, weil sie sich da besonders wohlfühlen. Ach ja, habe ich auch schon. Ach, da fällt mir ein, ich habe seit Jahren so eine Po-Dusche und ich habe die nie richtig sauber gekriegt. Da könnten ja auch Keime drin sein. Ja, da ist ein Biofilm drin,
Ja,
garantiert,
ja.
nach Jahren. Ja, irgendwie, die müsste man vielleicht auch mal austauschen. Das ist natürlich schon sowas, trinke ich genug, das zu beachten. Und dann gibt es auch tolle pflanzliche Dinge, wie zum Beispiel Angozin, was man super nutzen kann, wenn man so eine Blasenentzündung hat. Also wirklich auch mal so rundherum zu gucken und nicht jetzt das Symptom, was Schlimmes, nur zu behandeln.
Und der berühmte Orthosiphon-Tee
Genau.
in meinem Blasenartikel, der ganz ausführlich ist, ist das ja beschrieben. Und es kann natürlich auch dieses ganze Basen- und Nicht-Basengleichgewicht, Basensäuregleichgewicht absolut nicht stimmen. Also man muss auch, da kommen wir dann immer wieder auf die Ernährung. Und dann natürlich ab einem bestimmten Alter, sowohl bei Männern und bei Frauen, unser Östrogen 3, also das E3 oder Estriol, unser Schleimhaut-Hormon, das Männer und Frauen brauchen und das Männern und Frauen abhanden kommt, das hat oft ganz, ganz viel mit der Blase zu tun. Also ich weiß, dass Gynäkologen und Gynäkologinnen verschreiben auch Estriolsalben, wenn Menschen diese chronische Blasenentzündung haben, weil die Blase ist ja ein Hohlorgan. Und da ist quasi, man läuft ja nicht pausenlos mit einer mega gefüllten Blase rum. Da ist immer ein Bereich quasi leer, da schwappt dann vielleicht mal was hin. Und da stelle ich mir dann immer vor, wie dann da an diesen Stellen, wo nicht dauernd das Wasser schwappt, wie die Bakterien dann da Party feiern. Und die Blase ist wirklich sehr, sehr schwer aufgrund dieses Hohlorganstatus zu therapieren, wenn man zu dieser chronischen Entzündung neigt. Da kann es eben tatsächlich helfen, mal eine Kur mit dem Estriol machen. Also es wird dann wahrscheinlich sogar jeder Gynäkologe, Gynäkologin gerne verschreiben. Das ist ein nicht krebserzeugendes Östrogen, was eben geschlechtsunabhängig ist. Und das ist, wir haben da ja irgendwann mal eine Riesenaufzählung gemacht. Wo haben wir überall Schleimhäute, Sabrina? Das ist nicht nur in der Blase und in der Nase.
Nee, auch heute wieder mindestens drei Frauen mit den typischen Wechseljahresgeschichten. Und das sind dann immer so dieselben Sachen, die beschrieben werden. Ja, ich habe so Brennen im Intimbereich und dann habe ich im Moment so trockene Haut überall. Die Ohren sind trocken, die Augen sind trocken, die Nase ist trocken. Ja, Chaka, das sind alles Schleimhäute, auch im Ohr. Die Ohren werden wirklich oft in den Wechseljahren trocken. Wenn man sich mal eigentlich so ein bisschen tiefer mit dem Finger ins Ohr geht, dann ist das immer irgendwie ein bisschen fettig und ist gut genährt, ja, und das fängt an und trocknet und fängt an zu jucken, die Haut schuppt sich, aber auch die Nase. Und das ist doch klar, wenn die Nasenschleimhäute austrocknen, dann können die Viren sich freuen. Juhu, da haben sie echt einen tollen Wirt entdeckt. Dann ist man empfindlicher. Oder die Augen fangen plötzlich an und werden schneller müde, werden trocken, brennen, kratzen, wie wenn das Sandmännchen am Abend früher haben wir es ja erzählt, sein Sand reinstreut, man wird müde. Aber das kratzt wirklich wie Sand in den Augen.
Das stimmt.
Oder wenn plötzlich die Frauen in den Wechseljahren merken, dass die Kontaktlinsen plötzlich irgendwie schrubben im Auge drin oder die haben plötzlich einen trockenen Mund. Auch der Magen ist eine Schleimhaut. Viele Frauen, ich habe heute zu der einen gesagt, ja, dann kann es passieren, dass man plötzlich merkt, so, oh, ich habe einen Reflux oder ich habe öfter mal Sodbrennen. Stimmt, sagt die eine. Habe ich auch seitdem. Stimmt, das ist ja auch eine Schleimhaut. Ja, ist auch eine Schleimhaut.
Tschakka.
Und weiter unten im Darm haben wir auch eine. Wie sieht es denn mit der Verdauung aus? Ja, die hat sich auch verändert. Das ist auch irgendwie ein bisschen mühsamer geworden. Ah, okay, auch eine Schleimhaut. Ja, und dann hier unsere Gelenke. Ja, oh ja, Gelenkschmerzen. Ja, ich glaube, ich kriege Arthrose. Meine Hüfte. Oh, dann habe ich gesagt, seit wann ist denn das? Ja, so seit Mitte 40 ungefähr. Ah, okay.
Pünktlich, ne?
Heute, ja. Mhm. Und ja, ich denke, das kann man nicht mit ätherischen Ölen machen. Da muss man wirklich ganzheitlicher denken. Und das machen heute die modernen Frauenärztinnen vor allen Dingen auch, dass sie da die Frauen gut beraten, zum Beispiel auch über bioidentische Hormone. Ich kann jeder Frau nur raten, sich da wirklich nicht zu quälen, sondern sich gut beraten zu lassen, weil das kann das Leben wieder ein ganzes Stück lebenswerter machen. Aber kommen wir mal zur Aromapflege und dem Vaginalbereich, ein Riesenthema. Ich glaube, es ist wirklich so, wir kümmern uns immer nur um das, was wir im Spiegel sehen. Und da unten hält man halt weniger einen Spiegel hin, um mal zu gucken, was los ist.
Ja, genau.
Und wir sollten uns mehr um die Sachen kümmern, die wir nicht sehen, wenn wir älter werden, glaube ich.
Ja,
das ist zum Beispiel wie immer unsere Leber, gerade auch in hormonell schwierigen Zeiten. Das ist aber auch die Schleimhaut, die Vaginalschleimhaut, die inneren Schleimhäute. Und die kann man super pflegen mit fetten Ölen, innerlich und äußerlich, mit Hydrolaten, mit Acetum Aromaticum. Also es gibt so viele tolle Möglichkeiten und das schreiben wir ziemlich ausführlich in unserem Buch. Da haben wir auch die tolle Hormontabelle drin in unserem Buch Aromatherapie für Frauen. Wir haben einen Podcast darüber schon gemacht. Wir haben unsere Sonderseite, den Quickfinder über Frauenthemen. Wir haben, was haben wir noch? Wir haben jetzt ein Interview aufgenommen. Genau, da geht es um den Intimbereich mit der Ruby Nagel. Da wird es demnächst... das ist ein Kongress, zu dem wir interviewt worden sind. Das verlinken wir dann zu gegebener Zeit. Guckt da mal immer wieder rein. Auch da kann man sich ganz, ganz wertvolle Informationen holen. Oder in unserem Seminar Aromatherapie für Frauen, den ganzen Tag rund um Frauenthemen. Ja, das ist auch Selbstfürsorge, sich mit Wissen zu versorgen, damit ich mich ja umsorgen kann.
Und ich glaube, Aufzeichnung von einem Webinar haben wir zu Frauen und Fraueninfektionen. Und ja, wir haben einen Duft-Talk über Studien bei Frauenthemen.
Ja,
also
genau.
Es gibt da mehr als genug Informationen. Und da eben auch den Aufruf, einfach eins davon oder zwei oder drei rauspicken und selber reinschauen, selber rausschreiben und selber handeln. Ich denke, das ist dann auch viel befriedigender, als wenn man da so herumfragen muss und wir dann vielleicht nicht ans Telefon gehen oder sonst was auch immer. Wir versuchen ja auch
die Mails. Wir müssen, glaube ich, auch noch mal ganz kurz sagen, wenn Frauen wirklich immer wiederkehrend dort Probleme haben, es gibt die Möglichkeit, Aromatogramme machen zu lassen.
Ja, das kommt noch dazu.
Sich da auch noch mal schlau zu machen. Da findet ihr auch die Adressen in unserem Buch drin zu den Laboren. Und ich habe jetzt gelernt, dass man sogar Abstriche selbst einschicken kann. In bestimmten Laboren und dass man sich dann einfach mal anschaut, was könnte ich da tun, wenn eben schon viel Antibiotika gegeben wurde und alle möglichen Maßnahmen medizinischer Natur vielleicht noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben.
Ja, und auch so fast zu dem Bereich passend, Magen und Schleimhaut, das haben wir jetzt auch schon oft genug gesagt, aber ich glaube, wir müssen es nochmal sagen, diese Rosenölkapseln, da haben wir so viele Fragen dazu bekommen, obwohl wir schon mehrfach gesagt haben, die gibt's wohl nicht in unseren Bereichen zu kaufen. Und wir haben ja Alternativen dafür angegeben. Also nochmal, diese Rosenölkapseln bei Magenschleimhautentzündung muss man sich selber machen. Und die in der Studie wird halt mit denen gearbeitet, aber Studien werden international gemacht. Und da gibt es eben in den anderen Ländern oft nicht diese Produkte. Aber wir sagen halt auch immer, Selbstermächtigung, sowas kann man gut selber machen. Oder eben, wie du empfiehlst, mit dem Sanddornfruchtfleischöl und Rosenöl zu arbeiten.
Genau, dazu habe ich auch einen Beitrag geschrieben. Ich habe einen Blogbeitrag über Magen und Übelkeit und Magenprobleme oder Bauchprobleme, Verdauung geschrieben, und dort gebe ich meine persönliche Mischung, die ich verwende und die bei mir den gewünschten Erfolg bringt, die gebe ich dort auch weiter. Das kann man auch dort nachlesen. Und genauso ist es auch mit unseren Zäpfchen für den HPV. Wir bekommen wirklich fast wöchentlich mehrere Anfragen, könnt ihr uns bitte die Rezeptur geben. Wir bitten darum, dass die Menschen sich dann wirklich auf unseren Seiten umschauen oder gegebenenfalls auch unser Buch kaufen, weil wir können nicht alles einfach immer so verteilen, sondern wir haben ja deshalb Bücher geschrieben, dass ihr euch da schlau machen könnt und euch da auch einlesen könnt. Aber die Rezeptur ist sicherlich auch irgendwo zu finden. Und wir haben sogar in dem Podcast über HPV mit der Carola Meintl darüber gesprochen und haben sogar erzählt, welche Öle da drin sind. Ja, also auch da ist es einfach auch an jedem, sich da nochmal selbst reinzuhören. Außerdem haben wir die auch nicht immer im Kopf griffbereit. Das ist wirklich so. Ja. Thema. Du hast doch da mal in der einen Rezeptur, kannst du mir nochmal sagen, wie viele Tropfen? Und dann so, eine Rezeptur? Ich habe gerade 400 fürs Buch gemacht. Sorry, welche von den anderen 1000 war es denn jetzt?
Wir haben da keine Standards im Kopf. Also wir versuchen
außer
dann...
Außer den Bronchientröster.
Ja, okay, ja. Aber der Trick bei uns ist einfach, dass wir uns eben eine kürzlich gestellte Frage und die entsprechende Person vorstellen oder die 3, 4, 5 Varianten, die wir zu irgendeiner Thematik, irgendeiner Beschwerde parat haben. Und die geben wir dann sozusagen bekannt. Wir haben also in den seltensten Fällen, also ja, auch beim Kopfschmerz, ne, da haben wir also unsere circa 10% Pfefferminzöl für akute Kopfschmerzen. Aber ja, es wechselt immer. Wir sind keine Apothekerinnen, wir möchten es auch gar nicht gerne sein, sondern wir möchten einfach diese Vielfalt auch wirklich aufzeigen. Und damit kommen wir, glaube ich, zu unserem letzten Thema für heute. Wir sind witzigerweise beide parallel an unterschiedlichen Tagen zum Thema Nagelpilz befragt worden. Mhm. Und bei mir war das im Zusammenhang mit dem Monardenöl oder Indianernesselöl, weil da habe ich dann gesagt, das ist ganz, ganz toll bei Nagelpilz. Und der Inhaltsstoff Geraniol, der ist auch in der Rosengeranie, der ist auch in der Rose, der ist auch in Palmarosa enthalten und in, ich glaube, was ist es, Rosalina? Der ist wirklich relativ gut studiert in japanischen Studien, aber eben im Indianernesselöl, da ist, ich glaube, so bis zu 95% Geraniol enthalten. Also es ist quasi ein relativ pures ätherisches Öl, relativ selten. Unglaublich hübsche Pflanze, kann man jetzt bald aussehen für den Sommer. Macht sich wirklich gut im Garten, weil sie so unglaublich ungewöhnlich und ästhetisch ist, mit Indianerfedern auf der Blüte drauf. Oh ja. Und da kann man tatsächlich dann den Nagelpilz ganz gut behandeln. Man muss aber auch, wie bei chemischen Behandlungen vom Nagelpilz, muss man wirklich Geduld haben. 6 Wochen sind da gar nichts. Man muss viel länger dranbleiben.
Also da ist viel Linalool drin im Rosalina.
Ah, aber ja, das ist mehr, genau. Das habe ich
ja. Genau, aber Monoterpin-Alkohol, Linalool und Geraniol gelten ja beide als antimykotisch. Aber den habe ich heute zum Beispiel auch jemandem empfohlen, weil der ist einfach schön. Der ist so breitbandmäßig einzusetzen, für vielerlei Sachen, dabei super hautfreundlich. Und ich finde ja, die aller einfachste Mischung oder Anwendung ist wirklich im akuten Fall, sei es am Fuß oder am Fingernagel, jeden Tag den Nagel ganz sanft mit der feinen Seite der Nagelfeile einmal so kurz drüber und dann mit einem Wattestäbchen mit dem Monaden- oder Rosengeranienöl oder sogar einer Mischung aus beiden einfach zu bestreichen. Und es ist kein Wundermittel, was ich einmal drauf mache und dann zack, am nächsten Tag ist der Nagelpilz verschwunden. Das wäre Zauberei und Voodoo. Dann stimmt was nicht. Dann habt ihr besonders gute Qualität erwischt oder so. Sondern der Nagelpilz ist eine hartnäckige Sache. Der ist im Nagel drinne meistens und unterm Nagel drunter und es muss erstmal rauswachsen. Und es dauert halt seine Zeit. Da muss man Geduld mitbringen. Sowohl, wenn man medizinisch behandelt, also so klassisch, wie es vom Arzt empfohlen wird, mit den üblichen Produkten, als auch mit der Aromatherapie, es braucht ein bisschen Zeit. Es riecht halt einfach viel netter. Wir wissen auch, dass es häufig mit Oregano und Thymian und Co. gemacht wird, aber ob man das so 3 Monate lang erstens mal ständig riechen möchte und ob das wirklich dann so prickelnd noch für die Haut rundherum ist, ist halt die Frage. Und Rizinusöl wäre super in dem Zusammenhang als Verdünner.
Naja, das ist eh so ein ganz, ganz wichtiges Haut- und Nagelöl. Da ist diese, ich glaube, sie heißt Rizinolsäure, also eine ganz, ganz andere Fettsäure drin als in anderen Ölen. Und ich habe ja so gut wie keine Wimpern, da meine 5,5 Wimpern, die immer ganz schön schwierig, da Wimperntusche aufzutragen. Und ich habe kürzlich so eine Kur gemacht mit Rizinusöl. Ist ein bisschen blöd, weil wenn man so wenig Wimpern hat, muss man halt aufpassen beim Auftragen, dass es einem nicht in die Augen kommt. Aber da kann man also Augenbrauen und Wimpern oder auch andere Haare damit quasi tatsächlich stärken und zum Wachsen anregen. Es ist absolut spannend und es ist so ein billiges Produkt, mit dem man viel erreichen kann. Und beim Nagelpilz würde ich auch unbedingt empfehlen, ein Spray zu machen, mit dem man regelmäßig die Schuhe aussprüht. Weil
seine Füßen ist, ja.
Ja, genau, weil man es nützt ja nichts, wenn man sich selber saniert und dann sind allerlei Schuhe immer kontaminiert. Und es ist nichts leichter als das. Man nimmt einen ziemlich hochprozentigen Alkohol, je nach Empfindlichkeit der Schuhe sogar den höchstprozentigen, den wir ja auch bei den verschiedenen Öleanbietern auch bekommen, damit eben keine Nässe in die Schuhe kommt, weil die Nässe ist einfach dann wieder ungünstig. Ne? Und ja, der ganz hochprozentige, der verdunstet halt ganz schnell wieder, aber das ätherische Öl bleibt noch eine Zeit lang enthalten. Und in diesem, sagen wir mal, 50 Milliliter Alkohol macht man dann so ganz, ganz grob 50 Tropfen ätherische Öle rein. Da sollte die Indianernestel oder die Rosengeranie dabei sein und unbedingt auch Patchouli, weil es A, gegen Pilze wirkt und B, wie ein Fixativ wirkt. Das heißt, dann bleibt das Ganze auch ein bisschen besser im Schuh. Ja, und dann ganz gerne.
Das lebt dann nachhaltig.
Ja, ja, ja. Ja, und ganz gerne ein bisschen, wirklich ein paar wenige Tropfen Thymian Thymol oder Teebaum oder Manuka, so einfach noch so ein bisschen ergänzen mit so generell antiseptischen Ölen. Da kann man also wirklich sich ganz, ganz schnell in Sekunden, schneller in einer Minute, kann man sich dann so, also quasi ein Schuhsanierungsspray machen.
Und eine Abgrenzung, wenn man Patchouli drin hat.
Ja, aber wenn man wenige Tropfen reintut, kommt das gar nicht so raus. Also es ist ein Öl, was sich erstaunlich gut anpasst. Klar, wenn man Patchouli hasst, dann wird man es rausriechen. Aber wenn man es mit anderen Ölen mischt, quasi, es gibt schnell klein bei, wenn man es nicht stark dosiert.
Ist ja allerdings auch eine Minze. Nicht wirklich,
ja,
aber
Indian Mint, ne? Also auf Englisch heißt es auch Indian Mint, ganz genau. Aber Minze, mit aber null Menthol.
Mit null Menthol und einem völlig anderen, nicht wirklich erfrischenden.
Ganz, eine ganz extreme Basisnote. Ne?
Aber zu den Füßen ist, finde ich es auch noch ganz spannend, oder zu sagen, wir haben hier auch so immer mal wieder so einen Kandidaten mit Käsemauken. Das liegt ja häufig einfach auch an den Schuhen. Alte Socken zusammenknüllen oder einen in den anderen reinknüllen und schön beduften, auch mit Alkohol und ein richtig schönes Salbei-Fuß-Deo machen, also Schuh-Deo machen und die Socken damit einsprühen und in die Schuhe reinstopfen, weil das tötet einfach auch diese komischen käsigen Bakterien dort ab. Und vielleicht auch nicht 2 oder 3 Tage lang Käsefüße Schuhe hintereinander anziehen, sondern immer mal wieder wechseln, damit die richtig auslüften und ausdünsten können.
Und gerne auch mal in die Sonne stellen, wenn es dann wieder Sonne gibt.
Genau. Hin und wieder gibt es die ja mal. Oh, Eliane, ja. Wie war das? Wir wollten einfach mal ein bisschen kürzer machen.
Oh ja, stimmt. Jetzt sind wir schon wieder über eine Stunde. Mhm. Ja, ich denke, dann können wir uns an dieser Stelle verabschieden. Und wie gesagt, wir haben jetzt nur die aktuelleren Fragen beantwortet. Wir haben immer noch die Liste vom letzten Mal nicht fertig abgearbeitet. Also es wird weitergehen in dieser Serie. Und wir haben ja auch eingeladen, Fragen zu stellen, die wir dann hier an dieser Stelle abarbeiten sozusagen. Und wirklich an dieser Stelle nochmal, es ist wirklich nicht bös gemeint. Also wir möchten jetzt nicht das Gefühl erzeugen, wir stehen jetzt über allem. Aber wenn man mit ätherischen Ölen arbeitet, braucht man einfach schon ein Minimum an Informationen. Es ist nichts, was man nicht ernst nimmt und es ist nichts, was man eben mal um sich wirft, sondern man muss sich einfach ein Grundwissen anschaffen. Und es sind nicht nur unsere Bücher, es gibt ein paar andere wirklich tolle Bücher von sehr seriösen Kollegen, die genauso firmenunabhängig arbeiten, die jetzt nicht die Bücher schreiben, um den Umsatz noch mehr zu verstärken, sondern die unterschiedliche Firmen anbieten. Da braucht man nur mal kurz in den Anhang zu gucken und dann sieht man das und sich da einfach... Man kann sich auch wirklich theoretisch einarbeiten. Man muss jetzt nicht gleich die Supermassagen anbieten.
Nee, genau, das finde ich auch. Also ich finde es einfach total schön und vor allen Dingen der Eindruck ist extrem entstanden, glaube ich, dass das so was ganz, ganz Einfaches ist, auch durch diesen Podcast der Science Cops so ein bisschen. Also, dass das jeder machen kann und man braucht nicht viel zu wissen und man empfiehlt einfach irgendwas, was man immer irgendwo gehört hat, vor allen Dingen, was den Verkauf fördert. Und das ist es eben nicht. Und wir freuen uns, wenn viele Menschen Bescheid wissen und dieses Wissen ja auch teilen, weil das ist ja eigentlich immer unser Ziel gewesen mit dem, was wir gemacht haben, dass wir die Menschen unterrichten. Das ist ja unser Wunsch, dass Menschen Bescheid wissen.
Und ja, genau. Und das ist ja auch unser Idealismus, dass wir da so viel Zeit für die kostenlose Weiterbildung anbieten, weil es uns wirklich ein ganz tiefes und herzliches Anliegen ist.
Genau. Ja, und deshalb freuen wir uns, wenn ihr uns auch weiterhin unterstützt und empfehlt. Und ich höre es immer weiter, ich höre es jetzt sogar hier in meinem nahen Umfeld, dass Menschen meinen Podcast hören. Das habe ich vorher nicht so wahrgenommen, dass Menschen schon in den Laden kommen. Ich höre schon immer ihren Podcast und so. Das finde ich total schön und freue mich auch, wenn ihr dann einkauft bei uns und uns mit eurem Einkauf unserer Bücher auch unterstützt und unserer Produkte. Wir haben die tollen Aroma-Mama-Hefte. Da können sich Eltern wirklich super Informationen holen. Und die sind nicht nur informativ, sondern schön gestaltet. Und das machen wir auch alles selbst. Wir haben die ganzen Grafiken alles selbst gemacht. Das Einzige, was wir noch nicht können, ist drucken.
Och, das schaffen wir irgendwann auch schon noch.
Genau. Also auch da freuen wir uns auf fleißigen Support eurerseits und das ist für uns auch das schönste Dankeschön und eure ganzen Feedbacks sowieso. Und damit sage ich schon mal herzlichen Dank. Tschüss, bis bald, ein schönes Wochenende und ihr dürft gespannt sein auf unser neues Buch.
Ja, auch ich sage einfach mal kurz und bündig. Tschüss, bis bald, schönes Wochenende.